Ja, vielen Dank, liebe Claudia und auch liebe Renate, für das Aussuchen der Lieder. Da haben wir schon Antworten, wie wir denn adventlich leben können. Advent heißt ja, ihr wisst es alle, er kommt. Da kommt jemand. Er kommt, dessen Geburt wir feiern. Aber ich glaube, Advent heißt noch mehr. Advent heißt, auf sein Kommen heute warten. Das heißt, jeder von uns hat Tage, da geht es ihm nicht gut. Und gerade als Christen wollen wir doch mit Gott leben und das, was wir leben, mit ihm erleben. Und ich finde, dass gerade Menschen, die Gott lieben, oft sehr angefochten sind, sehr umkämpft sind, manchmal auch gestresst sind. Und dann gibt es diese Adventsbotschaft, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Und jetzt wird es spannend. Ihr sitzt ja im Dunkeln. Darf ich mal so fragen, wer von euch lässt sich richtig gerne helfen? An der Stelle merke ich oft, dass ich, so ein typischer Mann sein will. Ich mache das alleine. Ja, und dann merke ich aber, das geht nicht wirklich alleine. Was mir oft fehlt, ist echt Demut. Adventlich leben heißt, ich lasse mir helfen. Und zwar jeden Tag neu. Und adventlich leben heißt natürlich auch, da kommt jemand, wow, und mit dem bricht das Reich Gottes für alle sichtbar an. Auf den warten wir. Also diesen Bogen verstehe ich unter adventlich leben. Und das möchte ich jetzt gern ein bisschen ausführen. Und was mich so richtig freut, ist, dass Gott die Menschen, die angefochten sind, bei denen nicht immer alles rund läuft, die manchmal auch fragen, wo bist du denn? Dass Gott die wirklich im Blick hat. Und wie Claudia schon sagte, den hat er einen Brief geschrieben. Und dieser Brief ist wirklich sehr tröstlich, sehr mutmachend für angefochtene Leute. Ich möchte jetzt nur mal die 3 Verse rausgreifen, nicht den ganzen Text, weil ich auch nicht auf alles eingehen kann. Also Gott hat Philadelphia viel Mutmachendes geschrieben. Ich lese nur Offenbarung 3, 7 bis 9. Da heißt es, nach der Neues Leben Übersetzung, schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, der heilig ist, dessen Wort wahr ist und der den Schlüssel Davids hat. Wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen. Und wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. Der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß. Lasst das nur mal auf euch wirken. Ich weiß, was da vielleicht zugeschlossen ist. Ich weiß. Ich weiß, wie du lebst und ich weiß, was du tust. Du hast nur wenig Kraft. Aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Und darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Ich werde sorgen dafür, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Leute, die lügen, indem sie sich Juden nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Wow, was für herausfordernde, mutmachenden Worte für Angefochtene. Ich möchte 3 Merkmale für adventlich Leben aus diesem Text herausnehmen und es so sagen. Adventlich Leben heißt, warten auf offene Türen. Adventlich Leben heißt, mit kleiner Kraft leben. Und adventlich Leben heißt, ich halte an seinem Wort fest. Die Türen, die offenen Türen, die kamen heute schon öfters vor, auch im Lied, ihr habt es sicherlich gemerkt. Ich denke mal, wer von euch hat einen Adventskalender zu Hause? Ein paar, seht ihr? Da gehen dann auch immer wieder mal die Türen auf, gell? Noch 2-mal. Wir hatten natürlich auch solche da zu Hause, schlichte, einfache Schokoladen-Adventskalender. Aber Xenia, du wirst dich erinnern, es gab auch einen Eisschollen-Adventskalender mit Pinguin und der war ganz besonders begehrt, denn da war viel mehr drin als in allen anderen Kalendern. Jetzt haben wir nur noch einen schlichten, besinnlichen und doch so schönen anderen Adventskalender. Der wird auch geöffnet. Aber mit offenen Türen ist natürlich viel mehr als diese Türen gemeint. Hier steht ja, der Herr hat dir eine Tür geöffnet, die niemand verschließen kann. Ich möchte das mal ganz kurz politisch, persönlich, familiär, gemeindlich und seelsorgerlich ein bisschen deutlich machen. Wie ihr wisst, haben Sonja und ich vor 30 Jahren noch in Berlin gelebt. Und wir waren also hautnah dabei, als sich dann wirklich plötzlich eine Tür im Beton öffnete. Was war das für ein Stress, immer durch diese DDR zu fahren und rüber zu wollen. Und ach, ihr wisst das ja selber, habt das selber gemacht. Wir waren wirklich live vor Ort, Zeitzeugen der friedlichsten Revolution, die je auf deutschem Boden stattgefunden hat. Und ihr habt alle schon mal den Satz vom Horst Sindermann, dem damaligen DDR-Ministerratsvorsitzenden, gehört. Wir haben ja mit allem gerechnet, nur nicht mit Kerzen und Gebeten. Und dann sagt er noch einen Satz, die haben uns wehrlos gemacht. Wahnsinn. Da hat Gott plötzlich eine Tür aufgetan und keiner konnte sie mehr zutun. Ich sehe noch einige Geschwister in der Gemeinde sitzen. Es war am Donnerstag, der 9. November, und dann am Sonntag saßen da einige mit Tränen in den Augen. Und die haben gesagt, Mensch, wir haben so viele Jahre dafür gebetet, jetzt ist es passiert. Gott kann unglaubliche Türen öffnen. Jesus hat den Schlüssel bzw. den Code, die Zahlenkombination. Er kommt da rein, wo es verschlossen ist. Mal weit weg von diesem Geschichtlichen hin zum Persönlichen. Da besuchte ich meine Mutter in der Psychiatrie. Und ich war total erschüttert und sagte, Mutti, was ist denn los? Und meine Mutter suchte nach Worten und fand keine. Und dann fand sie doch ein Wort. Vergraben. Vergraben. Und das eine Wort sagte alles. Ich möchte die Umstände jetzt hier nicht erzählen, weshalb das so war. Ich hatte es verstanden, aber Wahnsinn, wenn wir Menschen uns vergraben, da kommen wir manchmal nicht mehr ran. Und wir haben so ein Erbe in unserer Familie. Es war bei meiner Mutter so, bei ihrem Bruder so, bei ihrem Vater so. Der hat sich sogar erhängt, wo ich denke, Wahnsinn, wenn man so depressiv etwas mitbekommen hat, das ist eine heftige Ladung. Wenn man nicht mehr an sich rankommt, ich kenne manchmal auch solche Stunden. Und was mir oft geholfen hat, ist, ich habe es hier und da immer wieder schon erzählt, dass ich gar keine großen Worte gemacht habe, dass ich einfach nur mich hingehalten habe. Herr, komm. Wenn mich jemand kennt, dann du, der du mich geschaffen hast. Komm. Komm einfach da rein, wo es dunkel ist. Ich habe es echt oft erlebt, deswegen erzähle ich es auch so oft, dass Gott es hat irgendwie hell gemacht. Dass es nicht mehr bodenlos war oder dass ich das Gefühl hatte, ich bin aufgefangen. Ich finde es so bezeichnend, dass es hier heißt, ich habe eine Tür geöffnet, die niemand zuschließen kann. Wenn man mal ein bisschen weiter liest, dann liest man nochmal einen Satz von der Tür. Da steht nämlich, er steht vor der Tür und klopft an. Also das finde ich interessant, diesen Zusammenhang. Er hat den Schlüssel und er macht nicht auf. Er wartet, ob wir wollen, ob wir ja, ihn reinlassen wollen. Das ist Wahnsinn, was da drin steckt. So geht Gott mit uns um. Nie mit Druck und Zwang und weiß ich was. Nein, da überkommt mich heilige Ehrfurcht. Er ist der Gott, der politisch, persönlich und auch familiär den Zugang hat. Ihr wisst, ich habe eine wunderbare Frau, aber manchmal verstehe ich sie nicht und sie versteht mich manchmal auch nicht. Ja, und das ist gar nicht so einfach. Aber auch hier gilt, er hat die Tür. Er ist die Verbindungstür zwischen uns. Deswegen haben wir uns trauen lassen. Wir haben wunderbare Kinder und wir freuen uns meistens über sie, aber es gibt auch die andere Seite. Und das ist für mich so tröstlich. Also ich habe das auch noch mal erzählt, aber ich will es nur kurz erwähnen, wo ich mit Kummer den ganzen Tag mal gelebt und eine ganze Nacht mehr oder weniger geschlafen habe und dann morgens aufwachte und sagte, Gott mir, lass mich machen. Das war für mich wie eine Tür, die aufgeht, wo er sagt, hey, ich hab's im Blick. Die sind erwachsen. Trau mir zu, dass ich mich drum kümmere. Jesus ist die Tür zu den Herzen. Das gilt politisch, das gilt persönlich, das gilt familiär, das gilt auch gemeindlich. Wahnsinn, diese Geschichte von Paulus zu lesen, die kennt ihr auch alle. Plötzlich tut Gott eine Tür bei einem Mann auf, der ein Hasser war für Christen. Und ich glaube, es gab keinen Christen, der wohl so viele andere Nicht-Christen für Jesus gewonnen hat wie Paulus. Zum Beispiel auch eine Lydia, von der heißt es auch, der Herr öffnete der Lydia das Herz. Und da ist immer heilige Ehrfurcht, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, die Jesus so noch nicht kennen. Ich will Jesus bezeugen, wie in Paulus. Aber früher wollte ich sogar die Tür irgendwie eindrücken und das war Mist. Nie im Leben können wir einem Menschen die Tür zu Jesus öffnen. Er ist selber die Tür. Und von genau dieser Tür ist hier die Rede. Also ich wünsche mir, gerade für die Menschen, die ich auch begleite, so im Gespräch, dass Jesus auch ihnen die Tür zu ihm öffnet. Und solche Wunder verspricht also auch Jesus hier diesen Christen in Philadelphia, wenn es heißt, siehe, ich habe dir eine Tür geöffnet und niemand kann sich verschließen. Konkret denkt Jesus hier an Menschen in Philadelphia, es heißt, die hielten sich für fromm. Es waren fromme Juden und von denen sagt Jesus klipp und klar, und so ist immer Jesus ganz klar, sie lügen. In Wirklichkeit sind sie Anhänger des Satans, Wahnsinn. Da will man noch so fromm sein und dann kriegt man so einen aufs Brot gestrichen. Aber dann sagt er noch was, ich werde diese Männer bewegen, dass sie Buße tun und erkennen, dass ich dich liebe. Wow. Also auch wenn Leute gegen uns sind, weil wir für Jesus sind, bekämpfen wir sie bitte nicht. Und vor allem beten wir für die Geschwister weltweit, die da an der Stelle Sachen ertragen, das ist unheimlich. Wo sie um Jesu Willen verfolgt werden und wirklich Schwerstes erleiden. Jesus sagt hier, du hast geduldig ausgehalten und deswegen werde ich dich auch bewahren. Und das sagt er zu ihnen, ich werde ihnen die Tür öffnen, als noch nichts passiert ist. Das heißt, es gibt im Leben von uns Christen auch eben solche Zeiten. Da leben wir mit so viel Versprechen, aber es passiert nichts. Es ist dunkel, obwohl wir an Gott glauben. Wir verstehen ihn nicht. Der Reinhard Weber in Augsburg, Prediger, Kollege, hat mal eine Mail geschrieben, die werde ich, glaube ich, nie vergessen. Er hat geschrieben, liebe Freunde, heute vor 14 Jahren sind wir, sie waren Missionare, aus Thailand zurückgekommen, krank, ausgebrannt, enttäuscht, verletzt, ausgepresst, weinend, hoffnungslos, verzweifelt, geknickt. Der Anfang in Deutschland war nicht leicht. Liebe Geschwister haben uns aufgefangen, getragen, gehalten, gestärkt, ermutigt, sind den Weg mit uns gegangen, wo wir selber nicht mehr konnten. Wir werden euch das nie vergessen. Gott hat uns wieder aufgerichtet. Die heutige Tageslosung, das war vor 14 Jahren der Anlass für diese Mail, die heutige Tageslosung, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, haben wir buchstäblich erlebt. Dann schreibt er, wie die Tür Thailand eben zuging und wie sich eben die Tür aus Augsburg, Königsbrunn geöffnet hat. Und später hat mir Rainer mal im persönlichen Gespräch erzählt, diese 14 Jahre Thailand waren für ihn die Vorbereitung für seine späteren Aufgaben. Er sagte mal, ohne Thailand hätte er nie so einen Weitblick bekommen. Ohne Thailand hätte er nicht so einen klaren Predigtstil bekommen. Und ohne Thailand wäre er auch nicht die Persönlichkeit geworden, die er nur mal ist. Was will ich sagen? Auch das, was du gerade nicht verstehst, diese schweren Dinge im Leben, diese Einbrüche. Gott kann und will sie gerade benutzen, daraus was Gutes zu machen. Das ist mein Glaube. Wie heißt es doch in Römer 8, 28, wer Gott liebt, dem dient auch das Böse zum Guten. Also, das ist für mich die Tür. Siehe, ich habe eine Tür geöffnet und niemand kann sie verschließen. Und das Schwerste ist für mich natürlich immer warten. warten, dass Gott solche Türen öffnet. Und das ist die Hoffnung. Da möchte ich uns Mut machen zu sagen, hey, Gott hat es oft getan und er kann es und will es auch heute noch tun. Lasst uns um die Geduld bitten, die eine übernatürliche Gabe Gottes ist, ja, damit er Türen öffnen kann. Dann steht hier das Zweite. Adventlich leben, auf die Ankunft und Hilfe des Herrn warten heißt, und das finde ich wieder sehr tröstlich, mit kleiner Kraft leben. Wie ist das, wenn jemand zu dir hast, na, du hast eine kleine Kraft. Ja, toll, hey. Ich will aber eine große Kraft und habe immer früher Superman gelesen und so, kennt er ja. Kleine Kraft ist für uns kein Kompliment. Aber der Zusammenhang dieses Textes hier ist ganz eindeutig. Kleine Kraft ist hier nicht anklagend gemeint, noch nicht mal verletzend gemeint. Ganz im Gegenteil. Hier heißt es, der Herr sagt, du darfst genauso sein, wie du bist. Jetzt sei doch mal, wie du bist und vergleich dich bitte nicht. Auch das habe ich schon mal erzählt. Ich habe 40 Jahre gebraucht, der Mann zu sein, der ich nun mal bin. Also das heißt ein bisschen emotionaler und weniger intelligent. Ja, also ich meine intellektuell und so. Ich musste das lernen anzunehmen. Das ist meine kleine Kraft. Ich habe Gott sei Dank eine Frau, die denkt ein bisschen mehr und die bremst mich dann auch mal immer wieder mal. Also, was ich sagen will, kleine Kraft. Ich wünsche dir, dass du mit deiner kleinen Kraft, egal in welchem Bereich und wie, versöhnt mit Gott lebst. Vor 2 Jahren war ich in Dortmund mit einigen Geschwistern bei Willow Creek Kongress und da hat Daniel Strickland für mich einen Satz fallen lassen, der bewegt mich, begleitet mich mit heute, bis heute. Ein Wort, sie hat Gideon, die Gideon-Geschichte ausgelebt, legt und da war nur dieser schlichte Satz, geh hin in dieser deiner Kraft. So, das ist es, versteht ihr? Geh hin in dieser deiner Kraft, das reicht. Ich habe jetzt gerade ein Buch von Daniel Strickland gelesen, das heißt Angstfrei leben. Was ich noch gar nicht wusste, ist, dass sie selber früher drogenabhängig gewesen ist. Also richtig abhängig. Heute ist sie eine strahlende Frau, voll Kraft und so weiter. Und ist Heilsarmee-Offizierin. Sie schreibt in diesem Buch, dass sie in ein Viertel gezogen ist mit vielen armen und drogenabhängigen Menschen. Und genau da hat sie mit ihrer Gemeinschaft gedacht, da hat Gott uns beauftragt, eine Gemeinde zu gründen. Wisst ihr, wie das angefangen hat mit der kleinen Kraft, Gemeinde gründen? Da gab es so einen Park, man nannte den Nadelpark, warum wohl? Dominiert von Angst und Gewalt. Und dann hat sie jemand aus ihrer Lebensgemeinschaft genommen, der sehr gut Gitarre spielen konnte und hat ihr kleines Kind genommen und ist in diesen Park gegangen. Mit einer Picknickdecke haben sich da hingesetzt und die Leute, die guckten alle verrückt. Sie ausgebreitet und dann hat sie gesagt, komm, fang an. Und er fragte nochmal nach, ist das jetzt unsere Strategie? Ja, sagt sie, das ist unsere Strategie. Und dann hat er zu singen angefangen und plötzlich kamen 1, 2, 3 Leute. Einer von denen hieß Bandit, kein Witz, sagt sie, und sagt, was macht denn ihr hier? Ja, wir sind hierher gezogen und wir suchen neue Freunde. Na, sagt er, dann setze ich mich. Wenn ihr wollt, ich bin euer neuer Freund. Und so ging das los. So haben die Beziehung bekommen. Einige Monate später, jetzt zitiere ich mal daraus, begannen wir mit einem wöchentlichen Treffen. Die Leute aus unserer Glaubensgemeinschaft fingen an, ihre Kinder zum Spielen mit in den Park zu nehmen. Wir durchsuchten den Platz, an dem wir es uns gemütlich machen wollten, nach Spritzen, wischten die Spielgeräte mit Desinfektionstüchern ab und ließen unsere Kinder dann einfach Kinder sein mitten im Nadelpark. Was dann passierte, war unglaublich. Als die Kinder zu spielen begannen, hörten alle anderen mit dem, was sie taten, gerade auf. Sie starrten uns einfach nur an. Das Dealen hörte auf, das Konsumieren hörte auf, das Fluchen hörte auf. Alle starrten einfach die Kinder an. Und die Kinder bemerkten nichts davon. Sie waren einfach sie selbst. Sie spielten, jauchzten vor Begeisterung, rutschten und schaukelten. Die Schaukeln, die lange nicht benutzt wurden. Und jetzt ein Zeitsprung, 14 Jahre später. Ich war wieder in dem Stadtgebiet unterwegs, schreibt Daniel Strickland, und musste durch den Nadelpark. Von Weitem schon sah ich blühende Fliederbüsche, ein brandneuer, sauberer Spielplatz, ein Gemeindehaus mitten im Park, wo es Freizeitangebote, Mittagessen gab. Und wisst ihr, was es nicht mehr gab? Drogenhandel, Nadeln, Menschen gefangen in Abhängigkeit. Die Finsternis hatte den Park verlassen und war dem Licht gewissen, wichen. Was war geschehen? Und jetzt kommt das, weshalb ich euch das überhaupt vorlese. Es geschah, weil wir nahmen, was wir hatten und uns selbst, so wie wir waren, Gott zur Verfügung stellten. Das heißt Leben mit kleiner Kraft. Ich lebe so, wie ich bin und stelle mich einfach Gott zur Verfügung. Wow. Und diese kleine Kraft reicht und Gott macht was Großes draus. Also halten wir das bitte bloß fest. Der Musterchrist hat eine kleine Kraft. Die Mustergemeinde hat eine kleine Kraft. Und deswegen liebe ich dieses Gebet von Martin Luther, in dem er so ehrlich und anschaulich in sein Herz schauen lässt. Siehe, betet Luther mal, ich bin wie ein leeres Gefäß, fülle es. Ich bin schwach im Glauben, hallo Luther, stärke mich. Ich bin kalt in der Liebe, lass mein Herz brennen. Ich habe keinen festen, starken Glauben. Ich zweifle zuweilen und kann dir nicht völlig vertrauen. Ach Herr, hilf mir, mehre mein Glauben. Lass mich dir doch vertrauen. Ich bin arm, du bist reich. Doch du bist gekommen, dich der Armen zu erbarmen. Ich bin ein Sünder, du bist gerecht. Ich leide an der Sünde. In dir ist die Fülle der Gerechtigkeit. Ich bleib bei dir, denn von dir darf ich nehmen und muss nicht geben. Das heißt Leben mit der Kraft, die Gott mir gibt. Das heißt ehrlich leben. Das heißt Gott meinen Müll geben. Und ich erinnere an das Beispiel von der Müllverbrennungsanlage. Mein Kummer geben. Und Gott kann aus meinem Müll, wie die Müllverbrennungsanlage, neue Energie gewinnen. Er kann das wirklich, aber ich muss den Mut haben, mir helfen zu lassen. Und dann kann er mir neuen Glauben, Hoffnung und Liebe schenken. Sieh, ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand verschließen kann. Deine Kraft ist klein. Und das Dritte, du hast an meinem Wort festgehalten und dich unerschrocken zu mir bekannt. Also die Christen in Philadelphia verließen sich zunehmend nicht auf sich, auf ihre tollen Programme und Ideen. Sie haben einfach daran festgehalten. Und darf ich das mal so persönlich sagen, wenn ich was an dieser Gemeinschaft liebe, dann ist es, wie hier so ganz viele, das Wort lieben. Einfach festhalten am Wort. Manchmal nicht sehen, aber festhalten. Mich hat durch dieses Jahr besonders ein Wort geleitet und ich habe es vielen von euch zum Geburtstag gesagt. Psalm 54, Vers 6. Aber Gott ist mein Helfer. Das ist es. Ich halte mich fest an seinem Versprechen, dass er mir helfen wird. Wie, weiß ich nicht. Aber das halte ich fest. Du hast festgehalten an meinem Wort. Das imponiert Jesus. Wenn du Jesus imponieren willst, halt sein Wort fest. Ich möchte noch ein Beispiel weitergeben. Das stand neulich im Neukirchner Kalender. Das kannte ich vorher so auch nicht, aber ich wiederhole es jetzt einfach mal, weil es so richtig, richtig tief geht. Es ist richtig schlimm, war es. Am 7. Dezember 1988 gab es in Armenien ein vierminütiges, ganz furchtbares Erdbeben, das sage und schreibe 30.000 Menschen das Leben gekostet hat. Da war auch eine Grundschule eingestürzt und alle Schüler waren begraben. Und dann lief ein Mann zur Grundschule und kam dahin und sah das Dilemma. Und als er da stand, dieser Mann, da erinnerte sich an ein Versprechen, das er seinem Sohn gegeben hat. Nämlich, was auch passieren wird, ich werde immer für dich da sein. Und dieser Mann fing an zu wühlen. Zu graben, ein Stein, noch ein Stein und eine Stunde und noch eine Stunde. Das waren 38 Stunden und seine Hände waren kaputt, blutig. Und plötzlich hört er eine Stimme, Vater, ich bin hier. Und dann sagte dieser kleine Junge noch was. Vater, ich habe den anderen gesagt. In dieser Klasse waren 33 Kinder, 14 haben überlebt. Ich habe den anderen gesagt, macht euch keine Sorgen. Mein Vater hat mir versprochen, was immer sein wird, er wird für mich da sein. Hab keine Angst, mein Vater holt mich hier raus. Wenn schon irdische Väter solche Versprechen halten können, wie viel mehr hat der himmlische Vater sein Versprechen gehalten. Er hat seinen Sohn rausgeholt, den Stein beiseite gerollt, deswegen ist das Kreuz leer. Und er wird auch alle Freunde seines Sohnes und Freundinnen herausholen. Das hat er versprochen, eindeutig. Leben mit Gott, adventlich leben heißt an seinem Wort festhalten. Noch ein letztes kurzes Beispiel. Da war ein Bruder in Oberhausen, der hatte so ein zartes Gemüt. Und nach dem Gottesdienst sprach er mich an und sagt, boah, ob ich wohl jemals das Ziel, sprich bei Gott sein, erreichen werde. Fand ich interessant. Das war eigentlich ein ganz persönliches, tiefes Gespräch zwischen Tür und Angel. Und ich habe versucht, mit ihm zu reden und merkte aber in meinem Gespräch, ich konnte ihm nicht wirklich helfen irgendwie. Am nächsten Morgen las ich in der Hoffnung für alle Bibel Judas 1, Vers 1, ziemlich zufällig, Gott der Vater liebt euch alle. Und jetzt kommt's. Und Jesus Christus wird euch sicher ans Ziel bringen. Was habe ich wohl gemacht? Hey, Hans-Joachim, habe ich gesagt, ich habe ein Wort für dich. Jesus Christus wird dich sicher ans Ziel bringen. Er hat es versprochen. Also, adventlich leben, warten auf den Herrn heißt, ich halte mich fest an seinem Wort. Auch wenn ich es manchmal, auch ich, nicht verstehe. Ich halte mich fest, er hat es versprochen. Adventlich leben heißt, ich lerne mit dieser kleinen Kraft zu leben. Und zu sagen, ja, so bin ich. Und Gott sei Dank sind andere auch da mit ihrer kleinen Kraft. Und viele kleine Kräfte ergibt sogar eine größere Kraft. Adventlich leben heißt warten, dass Gott letztlich Türen öffnet. Wir beten.